ARD Sounds.
Sprechen wir über Mord. Todesfahrt eines 83-Jährigen. Der SWR Kultur True Crime Podcast. Mit Holger Schmidt und dem früheren Bundesrichter Thomas Fischer.
Grüß Gott, zu einer weiteren Folge sprechen wir über Mord und hallo an Mr. Strafrecht Thomas Fischer.
Hallo Herr Schmidt.
Die Hörerinnen und Hörer merken es möglicherweise gar nicht so, weil unser Regisseur Georg Brandl nach dem heutigen Produktionstag die Folgen klug mischen wird, die wir wie immer an zwei aufeinanderfolgenden Tagen in den Studios des Südwestrundfunks in Baden-Baden produzieren. Aber diese Staffel ist sehr durch die Thematik des Straßenverkehrs geprägt. Morde an und auf der Autobahn, Lastkraftwagen, Parkplätze. Und heute die Fahrerlaubnis. Sollte uns das nachdenklich machen, Thomas Fischer?
Ich glaube nein.
Dass Autos, deren physikalischen oder, wie sage ich's, Kräfte, Möglichkeiten entsprechende Folgen haben können und dass Mobilität, Motoren, Begeisterung und Abneigung, Fortbewegung und Emissionen viele Bereiche unseres Lebens prägen, das ist das eine. Aber dass es seitdem viele andere bahnbrechende Entwicklungen gegeben hat, EDV, Computer, Kommunikation, Smartphone, Internet, das führt zwar auch zu strafrechtlichen Fällen und Problemen, aber nach meinem Gefühl ist doch irgendwie der Umfang von alles, was mit Automobilität in irgendeinem Sinne zu tun hat, im Strafrecht wirklich ausgeprägt. Kommt mir das nur so vor? Vergleiche ich Äpfel mit Birnen oder sind wir eine autogetriebene Gesellschaft?
Na, letzteres sind wir ganz sicher. Die Automobilstrafbarkeit ist ja schon relativ alt, die ist mit dem Automobil selbst und der Ausweitung in breite Bevölkerungsschichten aufgetreten, weil man sich stellen sich halt neue Fragen. Ja, es ist wie bei vielen anderen technischen Entwicklungen, Beispiel Internet oder ähnliches, Geschehnisse müssen jetzt rechtlich gewürdigt und erfasst werden, die es halt vorher so nicht gab, weil es halt keine herumrasenden Kutschen gab. Und zum Beispiel die besonderen Gefahren des Straßenverkehrs, Tatbestände wie der Überfall auf Kraftfahrzeugführer 316a StGB, weil man da halt irgendwelche Überfälle auf einsamen Landstraßen, auf Kraftfahrer plötzlich bestrafen wollte oder sollte oder musste.
Was man aber früher mit der Postkutsche tat.
Postkutschenüberfälle waren, wie wir wissen, schon immer nicht hoch angesehen und führten zu dramatischen Verfolgungsjagden und bedenkenlosen Schießereien.
Ja.
Trotzdem. Nein, aber natürlich, ganz im Ernst, natürlich Postkutschenüberfälle, wie auch überhaupt Raubüberfälle auf Reisende, sind schon seit vielen hundert Jahren eine beliebte Einnahmequelle von Verbrechern gewesen.
Ja, aber tadeln Sie mich für meine abwegigen Gedanken. Ich habe mir bei der Vorbereitung des Falles überlegt, ob es wirklich in dem gleichen Maße wie technologische Entwicklungen wie elektronische Datenverarbeitung, künftig KI, das Strafrecht so geprägt haben, wie es Straßenverkehr, Mobilität ganz offensichtlich prägen. Ist mir völlig klar, dass es eine gewisse Zeit braucht, bis ein neues Phänomen, wie Sie gesagt haben, rechtlich erfasst ist, zu entsprechender Rechtsprechung, zu Vorschriften geführt hat. Aber wenn wir jetzt zum Beispiel Internet nehmen, wenn wir den Cyberraum nehmen, den gibt es ja nun schon so lange und natürlich gibt es auch die entsprechenden Rechtsentwicklungen. Trotzdem habe ich das Gefühl, irgendwie alle Fälle rund ums Auto, alle Fälle rund um Mobilität sind ein Schwergewicht im Strafrecht. Nein, Fischer, völlig andere Ansicht?
Ja. Da bin ich anderer Ansicht, ja. Also erstens haben wir natürlich im Bereich des Straßenverkehrs eine Unzahl, muss man wirklich sagen, von Ordnungswidrigkeiten. Wir haben aber auch viele Straftaten nach dem StGB. Da ragen dann aber insbesondere entweder die Trunkenheit im Verkehr heraus. Das sind halt Massendelikte. Also das sind natürlich schon Straftaten, die in hoher Zahl begangen und auch geahndet werden. Wobei die Trunkenheit im Verkehr ja nur, sagen wir mal, in der Regel bei Ersttätern jedenfalls relativ milde geahndet wird. Das Schlimmste ist ja für viele Leute dann die Entziehung der Fahrerlaubnis. Aber man muss ja sagen, dass Straftaten im Zusammenhang mit elektronischer Datenverarbeitung sind ja auch sehr häufig. Also sowohl Betrug als auch Computerbetrug und Ähnliches sind ja auch Delikte, die in großer Zahl vorkommen und geahndet werden.
Ja. Führerschein und Fahrerlaubnis haben wir in diesem Podcast auch schon besprochen, nur gerade nochmal zur Erinnerung.
Der Führerschein ist die Bescheinigung darüber, dass man eine Fahrerlaubnis hat.
Und den Führerschein kann man als Bescheinigung schlichtweg beschlagnahmen
und
die Fahrerlaubnis kann man entziehen.
Also der Führerschein wird, wenn man verurteilt wird, eingezogen und vernichtet und die Fahrerlaubnis wird entzogen, weil es ist einfach nur eine rechtliche Erlaubnis.
Ein gedankliches Konstrukt.
Und damit hat man keine mehr und deshalb muss man sie dann neu machen. Es ist anders, als wenn man ein Fahrverbot kriegt, dann gibt man ja seinen Führerschein auf der Polizeidienststelle ab zu einem bestimmten Zeitpunkt und kriegt diesen selben Führerschein wieder zurück. Man darf aber in der Zeit nicht fahren. Wenn man es tut, begeht man schon wieder eine Straftat diesmal, und zwar Fahren ohne Fahrerlaubnis. Das ist gleichgesetzt. Man hat zwar noch eine, aber man darf sie nicht ausnutzen. Und das ist der Unterschied, ne? Wenn man die Fahrerlaubnis entzogen kriegt, muss man ganz neuen Führerschein machen, also ganz neue Fahrerlaubnis erwerben. Das heißt, den Führerschein machen, das ist natürlich sehr untechnisch ausgedrückt.
Über zahlreiche Randaspekte, wie zum Beispiel taktische Widersprüche bei Fahrerlaubnisentzug und Rücknahme, und so haben wir in einer früheren Folge schon gesprochen. Heute geht es um einen Fall, in dem Menschen totgefahren werden. Ich muss es leider so deutlich sagen, und wir sprechen nicht, das darf ich vorwegnehmen, über Mord, und doch ist die Sache rechtlich und tatsächlich nicht ganz einfach. Hören wir, worum es geht.
Laut Anklage soll der 84-Jährige unter Tempo 30 bis zu 90 km pro Stunde gefahren sein.
Der Fahrer traf frontal auf die Frau mit ihrem Sohn. Danach prallte er mit einem weiteren PKW zusammen.
Er habe gewusst, dass er an einer Herzkrankheit leidet, die jederzeit zu Ausfallerscheinungen führen könne.
Der Angeklagte ließ zu Beginn des Prozesses mitteilen, es tue ihm unendlich leid. Er habe sich bei Fahrtantritt gesundheitlich nicht beeinträchtigt gefühlt und müsse täglich an die Opfer denken.
2 Jahre Haft, ausgesetzt zur Bewährung.
Und entsprechend haben wir es auch mit einem Urteil zu tun, und zwar, auch darüber wird zu sprechen sein, vom Amtsgericht Berlin-Tiergarten. Isabel Demey fasst uns den Fall zusammen.
Peter R. ist auf dem Weg zum Friedhof. Er will zum Grab seiner Frau. Der 83-Jährige fährt am Morgen des 9. März 2024 mit seinem Ford Mondeo von Berlin-Mitte nach Westen in Richtung Schöneberg. Kurz vor 10 Uhr erleidet er in der Nähe des Potsdamer Platzes einen Herzanfall. Peter R. wird ohnmächtig, sein rechtes Bein verkrampft, sodass das Gaspedal durchgedrückt wird. Mit 70 Stundenkilometern fährt Peter R. mit seinem Ford über eine Kreuzung und eine rote Ampel. Nur mit einem Sprung zurück auf den Bordstein kann sich ein Mann vor einer Kollision retten. Der Wagen von Peter R. beschleunigt weiter. Mit bis zu 90 km/h rast er über die Straße. Die zulässige Höchstgeschwindigkeit beträgt 30 km/h. Die Leipziger Straße führt am Gebäude des Bundesrates vorbei. Wegen einer roten Ampel und einer Baustelle stauen sich an jenem Morgen die Autos. Kurz bevor der 83-Jährige mit seinem Ford ins Stauende kracht, kommt er wieder zu sich. Peter R. versucht auszuweichen, einen Zusammenprall zu verhindern. Er lenkt das Auto auf einen Radweg und rast, teils auf dem Gehweg, mit bis zu 89 Stundenkilometern am Stau vorbei. Mit seinem Auto erfasst er eine Frau, 41 Jahre alt, und ihren 4-jährigen Sohn, der in einem Buggy sitzt. Mutter und Kind werden durch die Luft geschleudert und tödlich verletzt. Der Vater des Kindes und die Schwester der Mutter müssen alles mit ansehen. Die Familie aus Belgien ist zu Besuch in Berlin. Peter R. rast mit seinem Ford weiter, kracht in einen anderen Wagen. Er kommt mit seinem Fahrzeug erst zum Stehen, als er gegen den Pfeiler einer Shopping Mall prallt. Weitere Menschen werden verletzt, mehrere schwer traumatisiert. Am 27. Juni 2025 verurteilt ein erweitertes Schöffengericht des Amtsgerichts Berlin-Tiergarten den inzwischen 84-Jährigen wegen fahrlässiger Tötung in 2 Fällen, in Tateinheit mit fahrlässiger Körperverletzung in 4 Fällen und fahrlässiger Gefährdung des Straßenverkehrs zu einer Freiheitsstrafe von 2 Jahren, ausgesetzt zur Bewährung. Nach Überzeugung des Gerichts hat Peter R. aufgrund eines Herzanfalls das Bewusstsein und damit die Kontrolle über seinen Wagen verloren. Nach Feststellung der Richterinnen und Richter hat er gewusst, dass er schwer herzkrank ist. Der ehemalige Berufskraftfahrer habe auch gewusst, dass er ohne Herzschrittmacher nicht mehr hätte Auto fahren dürfen. Peter R. habe bereits zuvor wiederholt kurze Ohnmachtsanfälle erlebt. Der tödliche Unfall sei für ihn daher vorhersehbar gewesen. Das Gericht wertet zugunsten des Angeklagten, dass er nach der Tat freiwillig den Führerschein abgegeben hat. Er müsse fortan mit der Bürde leben, 2 Menschen getötet zu haben. Das Gericht stellt fest, dass die Strafe unter anderem mit Blick auf sein Alter und seinen Gesundheitszustand zur Bewährung ausgesetzt werden könne.
Thomas Fischer, vielleicht bevor wir über den Fall sprechen. Ich habe mich gefragt, ich habe nachgeschaut, ich habe den Eindruck, amtsgerichtliches Urteil hatten wir tatsächlich noch nicht. Das erweiterte Schöffengericht beim Amtsgericht, womit haben wir es zu tun? Wann ist es zuständig und ist das jetzt erstaunlich in Anbetracht von vielen anderen schwurgerichtlichen Urteilen, die wir hatten, Oberlandesgericht in erster Instanz, BGH sowieso, dass wir jetzt trotz des Todes zweier Menschen am Amtsgericht landen?
Nein, die meisten Verkehrsstrafsachen werden ja beim Amtsgericht erledigt, wie sowieso die meisten Strafsachen. Das ist ja, die landgerichtlichen Urteile sind ja deutlich sehr geringere Zahl. Beim Amtsgericht hat man halt sehr viel Verkehrsstrafsachen, muss man sagen. Ich war auch mal 3 Jahre am Amtsgericht Strafrichter. Da war vermutlich mehr als 60% der Fälle Verkehrsstraftaten.
Und Ihre Liebe zum Automobil, ist da entstanden oder war da schon vorhanden?
Meine Liebe zum Automobil ist ungefähr im Alter von 3 oder 4 Jahren entstanden.
Herr Vorsitzender, das beantwortet meine Frage nicht. Waren Sie mit im Alter von 3 oder 4 schon Amtsrichter? Nee, wahrscheinlich knapp noch nicht.
Nein, ich hätte das noch.
Hätte ich Ihnen zugetraut.
Schon erwogen, aber ich glaube, die Entscheidung war noch nicht endgültig gefallen.
Okay.
So, jedenfalls, Amtsgericht hat ja eine Strafgewalt bis 4 Jahre und hier ging es halt um fahrlässige Tötung und fahrlässige Straßenverkehrsgefährdung und das wird in der Regel beim Amtsgericht angeklagt, weil man davon ausgeht, dass da die Strafgewalt des Amtsgerichts mit 4 Jahren ausreicht. Und Schöffengericht ist ja eine Spruchkammer des Amtsgerichts, normales Schöffengericht, ein Berufsrichter.
Ein Amtsrichter und zwei Schöffen?
Ja. Genau, ein Berufsrichter und zwei Schöffen. Und das kann man halt in Fällen von besonderer Bedeutung und Umfang und so weiter, kann man das erweitern. Dann heißt es erweiterte Schöffengericht, das sind dann 2 Berufsrichter und 2 Schöffen. Das ist der einzige Unterschied.
Und das ist eine Überlegung, die wer vorher trifft. Die Staatsanwaltschaft klagt an zum Amtsgericht und dann beschließt das das Amtsgericht, wie man es bewertet.
Das ist eine gute Frage.
Sie gucken mit dem Blick in die eigene Vergangenheit.
Ja, ich kann mich nicht mehr genau erinnern. Ich habe auch jetzt im Moment die SCPO nicht genau vor Augen. Aber ich denke, dass die Staatsanwaltschaft zum erweiterten Schöffengericht anklagt. Denn die Anklage richtet sich ja immer an den Strafrichter oder an das Schöffengericht. Ehrlich gesagt, muss ich jetzt mal gestehen, momentan nicht geläufig, ob dann das Schöffengericht einen Beschluss macht und sagt, wir entscheiden als erweitertes Schöffengericht oder ob das von der Anklage der Staatsanwaltschaft, die dann zugelassen werden muss, irgendwie abhängt. Das muss ich jetzt mal dahinstehen lassen. Es findet sich aber leicht durch entsprechende Suchmaschinenbetätigung, indem man eingibt, erweitertes Schöffengericht.
Das werden wir so tun. Die Anklage, die da kommt, geht von vornherein von einer fahrlässigen Tötung aus.
Ja, obwohl, muss man sagen, obwohl, das wurde ja zunächst in der Presseberichterstattung anders dargestellt und, glaube ich, auch von der Polizei oder auch der Staatsanwaltschaft zunächst so vermutet. Also der sogenannte Bild-Zeitungs-O-Ton Raser-Rentner, Raser-Rentner, in gewohnter begrifflicher Brillanz dieser großen deutschen Zeitung, der Raser-Rentner wurde verdächtigt, er habe den Stau umfahren wollen, indem er den vor ihm stehenden Stau mit 90 Stundenkilometer auf dem Gehweg rechts überholen wollte.
Das mag den Gepflogenheiten des Berliner Straßenverkehrs entsprechen,
das scheint
hier aber nicht so zu sein.
Ja. Da müsste man dann schon wirklich auch an Schuldunfähigkeit denken, vor allen Dingen, wenn man die Örtlichkeiten erkennt. Und das wäre doch, sagen wir mal, ein Unterfangen gewesen, was von vornherein zum Scheitern verurteilt gewesen wäre. Aber so war es ja offenbar nicht, so ist es nicht festgestellt worden.
Genau, es bleibt ja aber trotzdem die Frage, dass der Mann nicht damit gerechnet hat, dass er nicht vorgehabt hat, diese Menschen zu töten. Das ist ja einfach nachzuvollziehen. Aber dass er eine ganze Reihe von Anhaltspunkten gehabt hat, noch dazu als Berufskraftfahrer, dass er gesundheitlich eigentlich nicht fahren sollte, dass er den Herzschrittmacher bräuchte, dass dieses Risiko besteht, das ist ja auch festgestellt worden. Und deswegen war ich so ein bisschen überrascht, dass, korrigieren Sie mich, vielleicht sehe ich es auch falsch, aber eigentlich von Anfang an auch schon die Staatsanwaltschaft hier sehr, sehr wohlmeinend auf dem Weg der einfachen Fahrlässigkeit war, obwohl man es vielleicht auch anders sehen könnte.
Naja, wir haben ja seit dem sogenannten Kudamm-Raser-Fall eine Änderung in der praktischen Rechtsprechung, weil diese Fälle, in denen jemand in grob verkehrswidriger Weise rast oder ein Rennen in der Stadt fährt oder was auch immer, ein Rennen mit sich selbst oder gegen einen anderen und dann dabei, zwar nicht absichtlich, aber doch aus den Umständen des Einzelfalls jemand anders verletzt oder tötet. Das war ja der Fall dann bei diesem Kuhdammfall. Der wurde halt dann unter dem Gesichtspunkt des subjektiven Tatbestands anders gesehen und es wurde in Erwägung gezogen, ob das nicht ein bedingter Vorsatz sein könne, unter solchen Umständen da lang zu fahren. Und zwar gibt es da eine Rechtsprechung, die sagt, ja, wenn erstens die Gefahr erkannt wird, was ja offensichtlich ist, die Gefahr ist ja offensichtlich, wenn man mit 100 durch die Stadt fährt, und zweitens das Eintreten eines schädigenden Erfolges, also beispielsweise eines Todeserfolges, indem man einen Fußgänger oder anderen Autofahrer tödlich verletzt, auch aus Sicht des Täters ausschließlich nur noch von einem puren Zufall abhängt. Dann kommt es in Betracht, das als vorsätzliche Tat anzusehen. Das wäre dann ein Mord mit gemeingefährlichen Mitteln, weil das Fahrzeug des Täters dann ein gemeingefährliches Mittel ist.
Und die Haltung des Täters eine, Entschuldigung, scheißegal Haltung ist.
Ja, das ist gerade die Frage. Ja, das ist gerade die Frage, denn wir haben ja im Vorsatzbereich zwei Elemente. So ein kognitives Element zum Beispiel, entweder soll passieren, muss passieren, nur deshalb mache ich es, sogenannte Absicht, oder kann passieren, also mit der Möglichkeit des Erfolgseintritts rechnen, oder passiert sicher, das wäre jetzt direkter Vorsatz, oder das andere kann passieren, wäre ein bedingter Vorsatz, wenn dazu kommt, ein billigendes in Kauf nehmen. Und das ist das sogenannte voluntative Element. Und diese beiden Elemente gehören eigentlich zusammen. Das ist in der Rechtswissenschaft umstritten. Und da wird gesagt, nein, das begünstigt den Täter zu sehr. Und wir müssen dieses voluntative Element jedenfalls in Extremfällen wie denen hier, also dem Kuhdarm-Raserfall und ähnlichen Fällen, gibt es ja inzwischen doch eine ganze Reihe, jetzt müssen wir das voluntative Element hinter das kognitive Element zurücktreten lassen, wenn es schon nach dem kognitiven Erkenntnisstand des Täters nur noch vom puren Zufall abhängt. Da kann man nicht irgendwie sagen, ich schieße jetzt mal halt irgendwo vor mich hin und ob ich jemanden treffe, das ist der pure Zufall, aber ich will es nicht. So, das wäre ja ein vergleichbarer Fall. Ja? Man schießt irgendwie auf einen Platz, wo viele Leute sind, in Kopfhöhe, einfach mal so ein bisschen über den Platz. Also eine völlig unkontrollierbare Gefahr wird ausgelöst. So, und dann stellt sich ja die Frage, ja, im Gegensatz zu meinem Beispiel jetzt mit dem Schießen, ist es ja so, dass der Fahrer eines solchen Fahrzeugs, dass der unter einem extrem hohen Risiko steht, sich selbst schwer zu verletzen oder zu töten, wenn er einen Unfall baut. Das ist nicht bei Fußgängern, aber zum Beispiel beim Frontalzusammenstoß mit anderen Fahrzeugen. Jemand fährt auf die linke Fahrspur, um da irgendwas zu machen. Also um sich zum Beispiel durch Flucht der Polizei zu entziehen oder an seinen Autoposer-Rennen zu gewinnen und so weiter. Gibt es ja zahllose Möglichkeiten. Und wenn der jetzt mit 120 Stundenkilometer irgendwo draufkracht auf ein entgegenkommendes Fahrzeug oder auf eine Betonsäule sonst irgendwohin, ist ja die Gefahr extrem groß, dass er mindestens schwer verletzt wird.
Auch bei einem hochwertigen Fahrzeug, ja.
Da stellt sich dann die Frage, ob er das billigend in Kauf nimmt. Ob er sagt, das ist mir jetzt auch dann egal. Es ist mir egal, ob andere getötet werden, es ist mir aber auch egal, ob ich getötet werde. Hauptsache, ich komme jetzt rechtzeitig zur Arbeit oder Hauptsache, ich bin jetzt als Erster an der Gedächtniskirche.
Ich möchte vor der Sportschau zu Hause sein.
Also irgend sowas halt, solche mehr oder minder albernen und abwegigen Motivationen sind ja da in der Regel dann gegeben. Und zurück zum Ausgangsfall. Jetzt könnte man natürlich sagen, könnte man drüber nachdenken, ob unser Rentner hier, der Raserrentner, welche Krankheit er jetzt genau hatte, das weiß man ja nicht genau. Ja. Wahrscheinlich hat er jetzt Rhythmusstörung.
Es klingt nach etwas, was ein Herzschrittmacher beheben könnte.
Ja, und dann hat er jetzt Rhythmusstörung und dann kriegt er ab und zu solche sogenannten Synkopen. Das heißt, das Herz setzt ein paar Schläge aus und dann wird man bewusstlos. Das ist ihm offenbar schon mehrfach passiert und da wurde ihm von seinem Arzt gesagt, er soll sich einen Herzschrittmacher einsetzen lassen. Da hat er gesagt, nein, meine Frau ist krebskrank und ich muss mich um sie kümmern und deshalb will ich jetzt keinen Herzschrittmacher. Das ist zwar irgendwie keine besonders naheliegende Erwägung, aber so war es offenbar. Dann ist die Frau verstorben.
Gut, Ärzte kennen ausweichende Argumente von Patienten, glaube ich, sehr gut.
Genau, ja. Aber dann ist die Frau verstorben, aber der Herzschrittmacher kam immer noch nicht, ne? Und man weiß jetzt auch nicht, wie häufig er diese Synkopen hatte, diese kurzen Bewusstlosigkeiten. Aber offenbar hatte er sie.
Wusste, dass er nicht Auto fahren soll.
Er wusste es, dass er nicht Auto fahren soll. und tat es aber dennoch, weil er sagte, oh, heute fühle ich mich gut, heute fahre ich mal wieder mit ein bisschen Auto. Er wollte natürlich jetzt da nicht, so ist es ja festgestellt, er wollte natürlich nicht den Stau umfahren, sondern er ist einfach ganz normal gefahren. Und dann plötzlich hat er eine Synkope gekriegt und ist bewusstlos geworden. Dauert ein paar Sekunden. Und in dieser Zeit hat er sich verkrampft. Das erscheint einem zunächst mal ein bisschen überraschend, weil es ist ja kein typisches Zeichen von Bewusstlosigkeit, dass man dann die Muskeln anspannt, sondern das Gegenteil ist ja der Fall. Aber es spricht auch viel dafür, weil Zeugen dieses Geschehens haben, der ist ja dann irgendwann zum Stehen gekommen, nachdem er da gegengeprallt war. Und dann stand er mit seinem Auto da und trat weiterhin das Gaspedal voll durch, sodass der Motor auf höchsten Touren lief. Und da wurde dann erst ausgeschaltet, weil ein Passant hingegangen ist, hat in das Auto reingegriffen und hat den Zündschlüssel umgedreht. Dann ist er ausgestiegen und hat sich seinen kaputten Spiegel angeguckt. Und hat keinen Blick auf die Opfer geworfen, hat die gar nicht beachtet. Also auch ein bizarres Verhalten, was schon für eine gewisse, sagen wir mal, es war jetzt kein...
Weggetretenheit spricht.
Für eine gewisse Absenz spricht, ja, also irgendwie vollkommen durcheinander. Und ja, man hätte natürlich darüber nachdenken können, ob man das jetzt vergleicht mit so einem Raserfall. Ob er denkt, das kann passieren und wenn das mal passiert, dann kann es sein, dass da ich jemanden tot fahre. Und das soll mir dann auch recht sein. Ist schon eine mutige Vermutung.
Sie finden es nachvollziehbar, wie das Amtsgericht Tiergarten das gelöst hat?
Ich finde es auf jeden Fall nachvollziehbar. Ich bin kein Freund dieser Mordrechtsprechung, ja, bei diesen Raserfällen. Das mag im
Extremfällen so sein.
Im Einzelfall mal so sein. Also zum Beispiel ausweichen auf die Gegenfahrbahn und dann voll in den Gegenverkehr reinfahren, das. Und zwar bewusst jetzt, nicht irgendwie durch Lenkfehler oder sowas. Ne? Da würde ich sagen, das ist schon, da ist die Grenze nun wirklich überschritten. Aber ansonsten, es muss ja doch einen Bereich von Fahrlässigkeit geben, um das mal so dogmatisch umzudrehen und zu sagen, wir haben Vorsatz und wir haben Fahrlässigkeit. Und Fahrlässigkeit bedeutet, einen Erfolg vorhersehen zu können und ihn trotzdem aus Unachtsamkeit nicht zu vermeiden, aber vermeiden können. Ja? Das ist ja Fahrlässigkeit, Unachtsamkeit und so weiter. Und bis zwischen dieser bewussten Fahrlässigkeit, das kann passieren, aber ich will es nicht. Ja, ich hoffe doch außerordentlich stark, dass es nicht passiert. Ich weiß, es passieren kann. Das ist ja zum Beispiel so, wenn man zu schnell fährt. In der Regel. Die meisten Menschen fahren ja ständig zu schnell, auch in der Stadt. Und sie wissen ja natürlich, was passieren kann, wenn man zu schnell in der Stadt fährt. Zwischen zwei Autos können Kinder hervorspringen, Fußgänger, Rentner mit Rollatoren können die Straße überqueren und so weiter. Ja, also passieren 1000 Sachen und jeder weiß, dass das passieren kann. Und jeder weiß auch, dass er da nicht halten kann innerhalb von 5 Metern, wenn er 60 in der Stadt fährt. In der 30er-Zone zum Beispiel. Ja, dann könnte man sagen, das ist alles. Nicht nur, wenn der Erfolg eintritt, ist es ein Mord, sondern wenn man so schnell fährt, ist es ein versuchter Mord. Weil man sagt, der kann jederzeit passieren. Ich fange jetzt sozusagen an mit, ne? jetzt geht's los. Ne? Und der Erfolg ist mir dann egal. Kann man ja sagen, das ist ein versuchter Mord mit bedingtem Vorsatz. Ne? Kommt natürlich keiner drauf, jetzt alle sogenannten Temposünder, heißt es ja bei uns so rührend, diese Temposünder jetzt alle wegen versuchten Mordes zu verfolgen. Es ist natürlich auch ein weiter Weg, jetzt davon mit 130 den Kudamm runter zu rasen, parallel zu einem anderen Auto, das nebenan herrast. Und unserem Rentnerfall hier, der ist ja nicht, kann man ja von ausgehen, der ist ja nicht losgefahren, hat gedacht, okay, wenn ich heute einen Tod fahre, Hauptsache ich komme zum Friedhof. Das ist ja fernliegend.
Das ist ja schon auch begrifflich, genau. Das Alter des Angeklagten war ein Strafmilderungsgrund. Ist das hier in dem Kontext nachvollziehbar?
Ja, natürlich. Das Alter ist ein Strafmilderungsgrund, weil man sagt, die Strafzumessung ist ja läuft ja auf in zwei Stufen. Zunächst mal muss man die Strafe feststellen und dann muss man darüber nachdenken, ob diese Strafe möglicherweise zur Bewährung ausgesetzt werden kann. Und dann muss man prüfen, ob sie zur Bewährung ausgesetzt werden kann. Und ob besondere Gründe vorliegen bei einer Freiheitsstrafe von 2 Jahren, müssen ja besondere Gründe noch dazukommen, außer einer günstigen Sozialprognose. Die erste Stufe ist ja die Strafzumessung. Und da kann man sagen, ein 84-jähriger, schwer herzkranker Mensch, der wird, wenn wir ihn 2 Jahre einsperren, erstens hat er nur noch eine geringe Lebenserwartung. Ja, könnte ja sein, dass es sein letzter Aufenthalt ist. Zweitens ist natürlich auch die Haftsituation besonders beschwerend. Wenn man mit 84 Jahren leicht gebrechlich und schwer krank, herzkrank, wenn man da zum ersten Mal in den Strafvollzug kommt, dann ist das eine jedenfalls in der Regel
sehr belastende
belastende Situation, als wenn man da mit 22 hinkommt.
Umgekehrt, wäre ein jüngerer Fahrer härter bestraft worden?
Das sind Fragen.
Hypothetische
Erwägungen. Hier kann man es so sagen. Denn wir wissen ja, dass das Amtsgericht gesagt hat, das hohe Alter des Angeklagten ist strafmildernd. Wenn er das hohe Alter nicht gehabt hätte, wäre sein Alter auch nicht strafmildernd berücksichtigt worden. Also wäre die Strafe vermutlich höher gewesen.
Ich sehe die Schwächen meiner Frage schon darin, aber dass man dann vielleicht aber auch den Beruf und die Familie und irgendwas als Strafmilderungsgründe gefunden hätte.
Strafzumessungsgründe sind vielgestaltig, die Fantasien sind da fast keine Grenzen gesetzt. Es gibt bestimmende, die auf jeden Fall berücksichtigt werden müssen. Es gibt solche, die sehr stark einzelfallsabhängig sind. Und es ist ja auch nicht so, dass das Tatgericht jetzt hergeht und sagt, also dafür, dass er 84 Jahre alt ist, kriegt er 2 Monate abgezogen. Und dafür, dass er krank ist, kriegt er nur 3 Monate abgezogen. Es ist keine Rechenoperation, sondern es ist eine sogenannte Gesamtwürdigung. Keiner wird halt gesagt, wer ist das für eine Persönlichkeit? Wie hat er sich bisher in seinem Leben gefühlt und so weiter und so weiter? Da findet man eine Reihe von Strafmilderungsgründen. Man hat hier natürlich auch eine ganze Reihe von Straferhöhungsgründen.
Ja. Genau, der Coach würde sagen, mach eine Pro- und Kontraliste.
Ja, also natürlich. Pro und Contra. Ja. Und hier muss man natürlich sagen, ja, das Ergebnis, 2 Personen sind getötet worden. Ja. 2 Menschen getötet worden. Und zwar auf schreckliche Weise. Andere sind noch verletzt worden. Die Familie ist am Boden zerstört worden und so weiter. Das ist ja nicht dasselbe, wie wenn man jetzt mal irgendwie einen Verkehrsleitpfosten umgefahren hat aus Versehen. Ne? Das heißt, der Erfolg ist besonders schwerwiegend. Und das ist natürlich straferschwerend, ist ja logisch. Und da muss man das irgendwie abwägen. Und da geht halt das erweiterte Schöffengericht in sein Beratungszimmer und berät darüber. Da sagen die Schöffen das eine und der andere Schöffe sagt was anderes und die Richter haben auch eine Meinung. Und am Schluss stimmt man ab oder einigt sich. Und dann wird gesagt, okay, in diesem Fall nicht vorbestraft, tiefe Reue, obwohl er nichts gesagt hat, hat ja alles seinen Anwalt vorgetragen. Und er wirkte auch offenbar ein bisschen desorientiert während des Gerichtsverfahrens. Oder genervt, wie es in einem Zeitungsbericht gelesen. Also er wusste gar nicht so recht, was er tun sollte, außer dazu sagen, es tut mir leid. Der hat ja keine Erinnerung da gehabt. Ne? Retrograde Amnesie und hat gesagt, ich weiß nur noch, dass ich losgefahren bin und dann weiß ich nichts mehr. Das liegt nahe, muss man sagen, auch im Hinblick auf sein Verhalten danach. Ja.
Sollten wir am Ende dieses Falles noch über den Zusammenhang zwischen dem Alter von Menschen am Steuer und den Unfällen sprechen? Oder ist dieser Fall so speziell, dass wir uns diesen hochemotionalen...
Das ist auf jeden Fall eine wichtige Frage.
Dann habe ich aber einen Vorschlag. Ich habe aus der Berichterstattung rund um den damaligen Fall eine kurze Statistik gefunden, die ich einer Sendung der Aktuellen Stunde des Westdeutschen Rundfunks entnommen habe.
Die Unfallzahlen zeigen ein deutliches Bild. Waren Pkw-Fahrerinnen oder Fahrer über 65 in einen Unfall verwickelt, so trugen sie in mehr als 2/3 der Fälle die Hauptschuld. Bei den mindestens 75-Jährigen haben sogar 3 von 4 die Hauptschuld an dem Unfall. Meist ging es um Fehler bei der Vorfahrt oder beim Abbiegen.
Diskriminierende Zahlen, ernsthafte Fakten. Sprechen wir das Plädoyer für regelmäßige Fahrtüchtigkeitsprüfungen aus? In diesem Beitrag geht das weiter und verschiedene Berufsgruppen kommen zu Wort. Auch ein Berufskraftfahrer in den 80ern sagt, er macht das alles regelmäßig freiwillig. Ich habe uns das jetzt beim Anhören erspart, auch deswegen, weil wir es ja auch in unserem Fall mit einem Berufskraftfahrer zu tun haben. Also auch in der Gruppe der früheren Berufskraftfahrer offenbar sehr unterschiedliches Verhalten gegenüber der eigenen Fahrtüchtigkeit vorherrscht.
Ja, klar. Also natürlich gibt es sehr viele, wahrscheinlich ist die Mehrzahl sogar, von Menschen, die sagen, jetzt fahre ich 50 Jahre lang
unfallfrei.
Ja, das kann überhaupt nicht sein, dass ich einen Fehler gemacht habe. Kenne ich auch als Verkehrsstrafrichter sehr gut, ja, dass also mit dem Alter auch die Starrsinnigkeit der Überzeugung, fehlerfrei zu sein, häufig zunimmt. Ich selbst habe übrigens, wenn ich die kleine Anekdote hier einbringen darf, ebenfalls, und zwar hier in Baden-Baden, an einem Kreisverkehr.
Ich erinnere mich.
Kreisverkehr in der Nähe des Bahnhofs in Oos, einen solchen Fall erlebt. Ich befuhr mit meinem gerade aus der Werkstatt geholten, sehr teuren Fahrzeug, muss ich mal bei der Gelegenheit erwähnen, was überdies noch neu war, also ziemlich fast neu, fuhr ich diesen Kreisverkehr und hatte da, wie es die Regel vorsieht, Vorfahrt. An einer der Einfahrten stand ein Fahrzeug haltend. Und der Fahrer saß drin mit seiner Frau und er schaute mich an. Er wartete, bis ich in seiner Nähe war und gab dann Vollgas. Und zertrümmerte mir die gesamte Vorderachse.
Und Sie sagten zu mir, ganz schlimm alles, aber kein Totalschaden, nur 120.000. Aber die Zahl habe ich wahrscheinlich falsch erinnert.
Nein, das war schon weniger. Und die Frau stieg aus und sagte, ich weiß auch nicht, was mit ihm los ist. Sonst muss ich mal sagen, fahr doch. Mir ist da nichts passiert, aber dem Auto ist was passiert. Das war sehr ärgerlich. Gut, da kam auch die Polizei sofort dann in den Stau, den wir da veranstalteten. Und er stand vollkommen ratlos und verwirrt herum und dann sagte einer der sachbearbeitenden Polizeibeamten dann zu mir, der kriegt seinen Führerschein nicht wieder. Und gut, so Spaß beiseite.
Und Sie sagten, gestatten Fischer, mein Buch steht auf Ihrem Tisch.
Nein, sowas sage ich nie. Es ging ja dann alles gut aus und man darf sich doch nicht so aufregen, wenn nur Sachschaden ist. Jedenfalls, ältere Fahrer fahren häufig vorsichtiger. Das muss man sagen, die sind ja viel weniger risikobereit als Jüngere.
Das kann einen als hinten Nachfahrender gelegentlich in den Wahnsinn treiben.
In der Tat, ja. Also die fahren in der Regel sehr vorsichtiger, weil sie Orientierungsschwierigkeiten haben oder selber irgendwie unsicher sind und nicht mehr so ganz so gut sehen können, wo jetzt die Spur verläuft und so weiter. Das heißt, die neigen dann doch ein bisschen zum Schleichen und zum unsicheren Fahren, was ja auch nicht gerade insgesamt nicht verkehrssicherheitsförderlich ist. Ja. Aber jüngere Leute, insbesondere männliche jüngere Leute, haben ein viel höheres Risikobereitschaft und überschätzen sich viel mehr, häufiger.
Trotzdem ist bei den älteren Verkehrsteilnehmern natürlich die Frage, muss das Kind immer erst in den Brunnen fallen, bis was passiert? Oder führt man eine Regelgrenze ein, ab der man sich mal für Reaktionszeiten interessiert?
Ja, das ist die Frage.
Das ist aber vielleicht mehr ein gesellschaftliches als ein strafrechtliches Thema. Oder ja,
ganz genau weiß ich nicht. Ich bin aber natürlich kein Fachmann. Ganz genau weiß ich nicht, nach welchen Parametern man jetzt also die Fahrtüchtigkeit beurteilen soll. Reaktionsgeschwindigkeit ist ein Parameter. Sehfähigkeit ist ein anderes Parameter. Hörfähigkeit vielleicht auch. Da müsste man dann Grenzen bestimmen.
Tatsächlich glaube ich, dass der klassische Schulterblick noch ein ganz wesentlicher Punkt ist. Und das ist einfach auch...
Also ich meine die Starrheit der Halswirbelsäule.
Definitiv. Das ist bei älteren Menschen... Ich hatte so eine Situation im Straßenverkehr, wo ich doch sehr nachdrücklich das Schallhorn betätigen musste, um eine Autofahrerin daran zu hindern, beim Rückwärtsfahren einfach auf mich draufzufahren. Also die ist einfach bedenkenlos rückwärts gefahren und ich stand da. Und als ich dann mal vorsichtig fragte, ob denn noch alles in Ordnung ist, war sie voller Schuldbewusstsein und sagte aber, ja, sie kann sich nicht mehr umdrehen.
Ja, natürlich, auch da hat sich ja technischer Fortschritt, hat sich ja was geändert. Früher, als ich...
Das Piepen hat sie nicht gehört.
Nein, früher, als ich meine Fahrerlaubnis erworben habe und noch viele Jahre später, drehte man sich ja mit dem ganzen Oberkörper um, legte den rechten Arm auf die Seitenlehne, auf die Rückenlehne und schaute nach hinten, wenn man rückwärts
fuhr. Muss man das nicht mehr tun?
So, glaube ich, muss man es nicht mehr. Denn heute schaut man halt auf den vor sich liegenden Bildschirm und in seine ganzen Kameras und Überwachungssysteme. Und wenn man einparkt, dann piept es hinten, dann muss man jetzt nicht mehr sich da vollständig umdrehen. Aber der Schulterblick ist natürlich immer noch vorgeschrieben.
Man dreht sich rechts um die eigene Achse, nähert sich der Beifahrerin.
Obwohl das ja die heute diese Spiegelwarnsignale und Pieptöne einem ja, doch in der Regel...
Alles Denken abnehmen.
Stark erleichtern, sich zu überlegen, ob jetzt wohl gerade neben einem oder hinter einem einer fährt auf der Überholspur.
Ich glaube, wir driften ab. Wenn Sie einverstanden sind, würde ich die Besprechung des Falles beenden und sage, wir haben das Wesentliche besprochen, oder?
Das denke ich auch.
Sehe mich noch verpflichtet, Sie darauf hinzuweisen, wenn Sie jetzt hier den Südwestrundfunk verlassen, dass unten an der Lichtenthaler Allee ein stationäres Tempomessgerät steht.
Ich fahre schon
Sie
seit längerer
vorher
Zeit.
Ab.
Nein, schon seit längerer Zeit halte ich mich. Das habe ich nicht immer zu jeder Zeit in meinem Leben getan. Halte ich mich
weit überwiegend
mittels Tempomat auch in der Stadt an die vorgeschriebene Höchstgeschwindigkeit. Insbesondere deshalb, weil ich ja tendenziell immer mehr in die Altersgruppe jetzt hineinwachse. Ich werde demnächst 73 wo sich die Rückgabe der Fahrerlaubnis dann schon möglicherweise immer mehr Exekution nähert.
Wir gehen davon aus, das hat noch Zeit. Das war unser Fall der Todesfahrt eines 83-Jährigen. Danke an Mr. Strafrecht Thomas Fischer. Danke auch an Georg Brandle in der Regie und Sophia Hoog an den Reglern. Außerdem danke an Chris Eckert, Isabel Demey, Heike Fischer, Sonja Hase, Alex Grote und Lena Wernhöfer. Und ich danke allen, die geholfen haben, auch wenn ihr Arbeitgeber oder die Mandantschaft wahrscheinlich dagegen wären, wenn sie es denn wüssten. Wenn Sie Fälle, Fragen oder Feedback für uns haben, unsere E-Mail-Adresse lautet mord@swrkultur.de. Haben Sie weitere Fragen zur Teilnahme am Straßenverkehr, schauen Sie bitte in den einschlägigen Videoplattformen nach alten Folgen von Der siebte Sinn. Ob Werner Herzog stets im Besitz einer Fahrerlaubnis war, ist mir akut nicht bekannt. Ich habe nur das Gefühl, unser Anrufbeantworter hat eine ihn betreffende Nachricht für uns.
Hi. Ich bin Max Osenstetter, Autor und Host des Podcasts Werner Herzog, zu groß für Deutschland. In 6 Episoden folgen wir Werner Herzog auf seinem Weg vom Arthouse-Helden zur Doku-Legende zum unwahrscheinlichsten Influencer der Welt. Der Mann ist 83 Jahre alt und auf einmal Social-Media-Star. Wie er das geschafft hat? Naja, weil er ein absolut wildes Leben gelebt hat und weil er einer der besten Geschichtenerzähler überhaupt ist. Seinen liebsten Feind wollte Herzog sogar schon mal im Dschungel umbringen lassen. Wenn ihr euch jetzt fragt, wie bitte? Dann hört mehr dazu im Doku-Podcast Werner Herzog, zu groß für Deutschland. Ab 22. April in ARD Sounds und überall, wo es Podcasts gibt.
Danke für diesen Hinweis auf Wiederhören, sagt Holger Schmidt.
Sprechen wir über Mord. Sie hörten einen Podcast von SWR Kultur. In der nächsten Folge sprechen wir über ein Opfer, das 2-mal erschossen wurde, von seinem Anwalt. Das komplette Podcast-Angebot auf swrkultur.de.
SWR Kultur. Neu entdecken.